Act natural. Tu so, als wäre das Mikrofon nicht da.
Okay, ich versuche das als, so zu tun, als wäre das Mikrofon nicht da. Alles klar.
Und du darfst dich nicht so viel bewegen hier an dem Bett.
Das sind zwei Dinge, die konträr zueinander laufen. Ich soll so tun, als wäre kein Mikro da und dann darf ich mich nicht so viel bewegen. Das bin ich nicht.
Sonst merkt man, also man hört wahrscheinlich schon die Waschmaschine.
Okay.
Also ganz kurz zu unserem Setting. Wir sind auf Malaga im Familienurlaub und liegen im Bett, weil ich glaube, das ist der ruhigste Raum und hier ist auch noch eine Waschmaschine aktiv in der Nähe. Und es ist ein sehr hellhöriges Haus, also es kann sein, wenn die Nachbarn auf Toilette geht, hört man das auch, das Gespüle von der Spülschüssel. Also herzlich willkommen bei einer neuen Folge hinterm Stuhl. Ich habe heute wieder einen Gast parat und zwar den Boy, mein Feuerwehrmann. Sag doch mal Hallo.
Hallo.
Du warst schon mal dabei und unsere Community hat sich tatsächlich nochmal eine Folge mit dir gewünscht zum Thema toxische Männlichkeit und darüber möchte ich heute ein bisschen mit dir sprechen. Mhm. Ich habe dich nicht vorbereitet, muss man dazu sagen. Nee. Wir machen das hier jetzt ganz locker aus dem Stegreif, als wäre nichts.
Okay.
Erfolgsdruck. Erfolgsdruck. Aber um hier ein bisschen reinzukommen, habe ich mir ein Spiel überlegt.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Genau. Kennst du das Spiel, was jetzt gerade so bei TikTok und Instagram durchgeht, ob es The Bare Minimum ist oder das Princess Treatment, wie ein Mann sich verhält?
Beziehung kurz.
Also Bare Minimum ist halt, das ist was Normales in der Beziehung und Princess Treatment ist halt das extravagante.
Das, was noch oben drauf kommt.
Das, was noch oben drauf kommt. Und da habe ich ein paar Sachen rausgesucht und dann musst du mir sagen, ob das Bare Minimum ist oder ein Princess Treatment.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Er ruft an, um zu fragen, ob du gut nach Hause gekommen bist.
Finde ich normal, sollte so sein.
Bare Minimum.
Genau.
Er bringt dir von sich aus ein Glas Wasser ins Bett. Bare Minimum oder Princess Treatment? Was ist deine Meinung?
Ja, ich glaube, das ist schon Princess Treatment.
Ja?
Ja gut, hast du Durst? Weiß ich ja nicht. Also wenn du Durst hast und mich fragst, dann ist es Bare Minimum. Ich sage, okay, ich mache das jetzt. So von jetzt auf gleich. Ich weiß ja nicht, ob du Durst hast. Deswegen Princess Treatment.
Weil du denkst, dass deine Freundin vielleicht Durst haben könnte. Na gut.
Ja gut, das mache ich ja morgens mit dem Kaffee oder dem Matcha. Aber das bringe ich dir einfach hoch, weil ich mir denke, du wirst Durst haben.
Genau. Und findest du, das ist das Bare Minimum in einer Beziehung oder ein Princess Treatment?
Ja. Und dann ist das Bare Minimum.
Er geht extra nochmal los, um dir deinen Lieblingssnack zu besorgen.
Ich meine, würdest du das für mich auch machen? Ja, also Bare Minimum. Also,
es geht nur um deine Einschätzung, Schatz. Es gibt kein richtig oder falsch. Er bleibt extra wach, um dich nachts vom Feiern abzuholen.
Auf jeden Fall Bare Minimum, einfach aufgrund der Tatsache, je nachdem, wo du bist, dass du nicht alleine nach Hause laufen musst. Gerade in der Altstadt, wo du sowieso als Frau nachts Angst haben musst.
Er räumt nach dem Essen ab, ohne dass du was sagst.
Gehört ja irgendwie mit dazu, ne? Also wenn beide...
Bare Minimum oder Princess Treatment?
Mein Gott, Bare Minimum.
Er schenkt dir ohne Anlass Blumen.
Ein Princess Treatment.
Er geht extra in die Bibliothek, um sich beraten zu lassen, um dir das perfekte Buch zum Geschenk zu machen.
Habe ich schon gemacht. Aber weil ich mir denke, du hast dann das Beste verdienst, das Bare Minimum.
Ja, und ich würde sagen, also, und da steigen wir jetzt schon so in das Thema rein. Alex ist extra in die Bibliothek gegangen und hat sich nicht nur über Bücher beraten lassen, sondern über Dark Romans.
Das war richtig witzig. Die Frau hat mich angeguckt. Ich denke da so, okay, ja.
weil du die besten Dark Romans Bücher für mich kaufen wolltest.
Genau.
Und ich würde sagen, bei meiner Einschätzung ist das schon Princess Treatment. Aber es ist natürlich total schön, dass du das als Bare Minimum siehst. Denn als wir uns kennengelernt haben, warst du, ich würde jetzt mal ganz salopp behaupten, ein Paradebeispiel für den Typ Mann, den ich wohl heute auf den ersten Blick verurteilen würde.
Wahrscheinlich, ja.
Stark, laut. Ach, guck mal, das ist die Spülung.
Ah, wir haben sie vermisst.
Stark, laut und emotional eher unzugänglich, würde ich sagen. Heute sitzt du hier, um mit mir über all das offen zu sprechen und vielleicht auch Mut zu machen, dass Veränderung möglich ist. Auf jeden Fall ist es mir wichtig zu sagen, dass ich nicht in die Beziehung gegangen bin, um dich zu verändern. Und wir stimmen, also ich glaube, da sind wir beider Meinung, dass es auch gar nicht geht, aktiv einen Menschen in seiner Einstellung zu verändern.
Nee, auf gar keinen Fall. Also da war ja auch schon vorher, das habe ich auch immer gesagt, so das Grundkonstrukt war ja vorher schon da. Ich bin ja aktiv auch selber verändern lassen, sondern habe mich ja selber weiterentwickelt von alleine aus.
Ja, aber das hätte man ja vorher nicht ahnen können.
Also nee, überhaupt nicht.
Man muss ja sagen, wir sind ja sehr oberflächlich in diese Beziehung. Also wir wollten ja gar beide keine Beziehung haben. Und es war etwas, was sich so ganz autark und autonom entwickelt hat, dass du dich irgendwie weiterentwickelt hast und vielleicht auch den Raum hattest, dich weiterzuentwickeln, um dann auch andere Ansichten anzunehmen oder dich zu hinterfragen. Denn ich meine, wir müssen mal ganz bei am Anfang anfangen. Du hattest ja eine gewisse Einstellung zu Feministinnen. Wie war die denn so?
Okay, da ich ja sowieso offen drüber reden kann. Also
wir sind ja hier ein wertungsfreier Raum, Schatz, wir sind unter uns.
Und gleich stehen die Leute mit Bissgabeln und Fackeln vor der Tür.
Ja, wir sind auf Spanien, so, das ist ein bisschen weiter weg hier.
Na gut, okay. Ja, wie habe ich früher gedacht? Diese typische 80er Jahre Emanze, Feminista. Also früher war das immer so, dass ich gedacht habe, ja, wenn Frauen, dass Frauen ja prinzipiell gleichberechtigt sind und nur weil sie jetzt einen schlechteren Job haben oder weniger Geld verdienen als die Männer, dann müssen sie einfach mal mehr verhandeln, das sind sie ja selber schuld, weil sie können ja effektiv auch alles erreichen, was sie erreichen wollen. Darüber hinaus war ich auch immer, habe ich auch immer gesagt, ja, die Frauen wollen einfach nur mehr als die Männer haben. Deswegen gibt es dann die Frauenquote. Deshalb gibt es diese Gleichstellungsbeauftragten. Ich fand das mit den Gleichstellungsbeauftragten, weil da bin ich richtig sauer geworden. Ich fand das richtig, richtig schlimm. Ich dachte mir so, was soll denn das? Was hast du denn hier mit Gleichstellung? Wir sind doch alle gleichberechtigt. Das war in meiner Bubble war das so. Und ich hatte das Gefühl, dass wenn jetzt da extra jemand so ist, der extra nur für die Gleichstellung ist, dann so, dass ich irgendwie aktive Nachteile dadurch haben werde.
Also du warst schon der Überzeugung, wir wollen mehr als Männer. Also genau. Ich spreche jetzt mal wir stellvertretend für die Frauen.
Genau.
Und du jetzt mal stellvertretend für die Männer. Dass du das wirklich der Meinung warst, wir wollen mehr als die Männer machen.
Ja, genau. Haben. Wir wollen immer mehr. Und meine Aussage war früher immer, die Emanzipation ist schiefgelaufen. Die Frauen wollten keine Gleichberechtigung, wir wollten mehr Berechtigung haben.
Mhm.
Also halt immer mehr als die Männer haben und die Männer dadurch systematisch immer kleiner machen. Und das war mein krasser Gedanke.
Das war ja auch dein Frauenbild. Also das
war auch mein Frauenbild.
Muss man ja leider auch so sagen. Ne? Du hattest ja auch dich in Beziehungen geflüchtet, wo du auch aktiv der stärkere Mann bist.
Mhm.
Dass vielleicht da auch Unsicherheiten von der Frau ausgenutzt wurden, damit du dich sicherer in der Partnerschaft fühlst, weil du warst ja auch der typische Mann, der sich über, ich sage jetzt mal, die Weiber aufgeregt haben, weil die werden so schnell eifersüchtig und die haben dann Probleme, wenn du feiern gehst und wenn solche Geschichten.
Das war immer so ein Thema, ne? Warum gehst du schon wieder feiern? Lass mich doch, warum nervst du mich denn jetzt? Ja, genauso übrigens, wo ich noch drauf hinaus wollte, ist diese MeToo-Debatte damals auch überhaupt. Ne? Da habe ich mir mal gedacht, warum haben die einfach nein gesagt? Sind sie doch selber schuld? Sie wollten was in ihrem Job erreichen und dann beschweren sie sich jetzt am Ende darüber. Es tut mir so leid.
Ja, ist doch gut, wir müssen da ja offen drüber reden. Also jetzt ist es also auch rückblickend ein Wahnsinn, dass das überhaupt was mit uns werden konnte. Aber schön, dass wir ja auch erst später so richtig darüber gesprochen haben, weil ich glaube, das war auch das Gute, sonst hätte das gar nicht anfangen können mit uns beiden. Es war ja super oberflächlich. Ne?
Ja,
das war
also, super oberflächlich.
Ich habe mich jetzt nicht als Feministin geäußert. Du warst schon ein kleiner Querulant, aber habe ich gesagt, okay, ich habe von dir das bekommen, was ich haben wollte. Und du hast das bekommen, was du von mir haben wolltest. Und damit war das Thema irgendwie erledigt. Und wir haben ja nie so richtig proaktiv dieses Thema gesucht und besprochen.
Nein, nie gemacht. Nie über Feminismus. Toxische Männlichkeit, haben wir nie drüber geredet. Das kam ja erst viel, viel später.
Ja, das war so ein schleichender Prozess, wo du mir mal hier und da deine Einblicke gegenüber dieser Einstellung gezeigt hast und ich dir einfach nur mal einen anderen Blickwinkel genannt habe, wie zum Beispiel, wir nennen jetzt mal die Frauenquote. Da hast du gesagt, ne, Frauen werden dadurch bevorteilt, weil die dadurch Jobs bekommen, wo sie vielleicht gar nicht so qualifiziert gewesen wären oder werden dann eher bevorzugt, weil sie halt dann eingestellt werden, weil sie eine Frau sind. Und da habe ich zum Beispiel auch gesagt, ja, die Frauenquote ist jetzt halt auch nur eine symptomatische Bekämpfung, es ist nicht die Lösung. Aber jedoch müssen wir gucken, warum die Frauenquote eingeführt werden muss, weil halt Frauen mit gleicher Qualifikation den Job halt nicht bekommen. Und das waren ja Gedankengänge, die hast du dir ja vorher gar nicht gemacht.
Ja, nicht nur das, ich habe mich ja nicht mal darüber informiert. Ich habe eine Frauenquote gehört und schon war bei mir ein Schalter umgelegt und gesagt, nee, finde ich nicht gut. Mag ich nicht. Aber es ist effektiv, wenn man sich das mit der Frauenquote überhaupt erstmal anguckt, es geht ja nur darum, Frauen, die dieselbe Qualifikation haben, dieselbe Erfahrung etc., alles gleich mitbringen, zu bevorzugen dahinter und nicht jetzt den nächsten Thomas wieder in den Vorstand zu holen. So, aber das habe ich mir ja vorher gar nicht ausgereimt. Ich habe immer gedacht, okay, die wird jetzt genommen, weil sie ist einfach eine Frau.
Ja, und ich glaube, jetzt, wenn ich das so reflektiere, kam das Interesse für wir hatten Diskussionen über Diskriminierung, kannst du dich erinnern?
Genau, ich weiß noch, weil du gesagt hattest,
weiße Menschen kann man nicht diskriminieren.
Dann habe ich dich angeguckt und war schockiert, wie man das sagen kann, ne?
Und dann habe ich dir ein Buch geschenkt.
Ja. Dann hast du mir das Buch geschenkt, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Das
können wir auf jeden Fall mal in die Shownotes verlinken, ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Buch.
Ich fand das super.
Ja, und das hat deine Weitsicht so ein bisschen verändert, nicht? Ja. Weil, genau. Und dann kamen wir zum Thema, okay, Feminismus, und dann habe ich dir noch ein Buch gegeben.
Ja, wir sind doch alle links gleichberechtigt von der Alexandra Zyko, keine Ahnung, weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Verlinke ich auch in den Shownotes, ist auf jeden Fall ein super Einsteigerbuch, um sich mit Feminismus auseinanderzusetzen.
Muss ich wirklich sagen, ja, auf jeden Fall.
Und ich habe dann gemerkt, als du das gelesen hast, du wurdest immer wütender.
Ja, weil wenn ich eins immer war, dann war das Mensch, der sich über Ungerechtigkeiten aufregt. Ich mag es nicht, wenn Ungerechtigkeit ist, und weil wir bei meiner Bubble, in meinem Weltbild, waren wir allerdings gleichberechtigt, und ich habe mich ungerecht behandelt gefühlt, weil die Frauen bevorzugt werden. Deswegen hatte ich auch so ein Bild da drauf, dass ich sagte, das kann doch nicht wahr sein. Und erst als ich dieses Buch gelesen habe, bin ich in die richtige Richtung wütend geworden, meiner Meinung nach. Also ich habe meinen Wut nicht mehr gegen die Frauen im Allgemeinen, ich verallgemeine das jetzt, ne? Also im Allgemeinen geredet, sondern vielmehr auf das strukturelle Problem, womit Frauen jetzt zu kämpfen haben, was dahinter steckt, diese unglaublich vielen Gaps, die es gibt. Pay Gap, Care-Arbeits-Gap und was nicht alles dazugehört. Oder auch allein die Tatsache ist patriarchale Stadtbauten, Stadtplanung. Ne? Es gibt nicht genug Toiletten, es gibt nicht genug öffentliche Verkehrsmittel, wo dann möglicherweise die Frauen und oder auch die Männer mit den Kinderwagen etc. durch die Gegend fahren. Das war mir alles gar nicht klar. Ich habe gar nicht so drüber nachgedacht. Das kam alles viel später.
Das war wie so die eine Folge von How I Met Your Mother, wenn so Gläser fallen und dir Dinge bewusst werden.
Ja, ja, ja.
Und dann hast du dich halt immer mehr mit dem Thema auseinandergesetzt und hast auch da genauer zugehört, wenn ich über Dinge gesprochen habe, die mir schwerfallen als Frau zu machen, zu sagen, eingeschätzt zu werden. Das Thema, dass wir Frauen ja immer das Gefühl haben, es gibt so eine gläserne Decke, was Karriere angeht. Das erlebst du ja live mit, dass andere bevorzugt werden, dass ich viel strenger kritisiert werde, dass ich viel krassere Kritik und Hate halt bekomme für Dinge, die Männer haufenweise tun und im weitesten nicht so viel Kritik bekommen.
Ja, auf jeden Fall. Da wird bei Frauen, komischerweise bei Frauen immer mehr verlangt, als es von einem Mann jemals verlangen würde. Das sehe ich auch bei mir auf der Arbeit, weil dann wird immer gesagt, ja, kann denn die Feuerwehrfrau dich dann da aus diesem brennenden Haus rausziehen, wenn du jetzt umfällst, dir ist irgendwas gegen den Helm gefallen oder etc.? Also wer mich jetzt noch nicht kennt, ich wiege jetzt so an sich 100 Kilo und mit meiner Ausrüstung wiege ich ganz schnell mal 130 Kilo. Und das ist auch ein Gewicht, das können nicht mal viele Männer schleppen mit ihrem eigenen Ding. Und dann steht da eine Frau, angenommen 1,70 Meter, und von dir wird das auf einmal erwartet, aber derselbe Mann mit 1,70 Meter, der kann das gar nicht. Aber von dem, nö, ist ja gar kein Problem.
Ja, und das beschreibt es eigentlich sehr gut. Und das ist jetzt nochmal so zum Punkt wichtig zu erwähnen. Ich habe nie Alex versucht, aktiv zu verändern oder zu verdrehen. Also, weil ich sag, mir ist das so wichtig zu sagen, weil ich war früher eine Frau, die dachte, ich kann Männer verändern. Also wisst ihr, das will ich einfach nur mal so sagen. Man kann Männer nicht verändern. Es ist jedoch in unserer Beziehung ein guter Beweis, wenn sich jemand wirklich für dich interessiert und deine Bedürfnisse, Emotionen ernst nimmt, dann setzt er sich mit den Themen, die dich interessieren, auch auseinander. Und das ist so unfassbar wertvoll, was ich vorher auch noch nie bei einem Mann erlebt habe. Ja, das muss man einfach so sagen, dass dich die Themen, mit denen ich mich auseinandersetze, du dich auch dafür interessierst und dann tatsächlich mal ein Buch liest, ob das jetzt über Feminismus ist oder auch in der Sache in deiner Vaterrolle, wo ich dich darum gebeten habe, dich mal zu informieren, dir ein Buch beiseite zu nehmen, weil wir keine Ahnung von Erziehung haben. Ja. Also du bist ja auch in diese Vaterrolle so gerutscht irgendwie.
Wie ist das Hörspiel nochmal? Das war ganz cool, das fand ich cool. Das habe ich mir direkt zweimal angehört, damit ich alles verstehe.
Wie das wünscheste Wunschkind dich zur Weißglut treibt oder so. Genau, kann ich auch mal in die Shownotes packen. fanden das auch super interessant. Also das hat der Vater von der Kleinen bis heute nicht gemacht. Ne? Da lag ich ihm in den Ohren und habe gesagt, kannst du bitte, weil wir haben keine Ahnung von Erziehung und immer dieses Hinterherrennen und Machen und Tun. Und das ist ein guter Beweis, wenn man einen Partner hat, der sich für die Dinge interessiert, der sich persönlich mit einem selbst auch auseinandersetzen möchte und weiterentwickeln möchte, dann tut er das, ohne dass man in den Ohren liegt. Also ein ganz klarer Beweis für eine gesunde Beziehung. Das möchte ich, also da möchte, ne, Schatz, lieb dich doch dafür. Das ist total toll. Ja, weil ich habe auch gleichzeitig als Frau nicht mehr das Gefühl, da komplett alleine dazustehen, weil da werden keine Augen gerollt, da wird das nicht wieder abgewertet oder zu sagen, ja, bist ja selber schuld, wenn du solchen Content machst, hast du so viel Scheiß bekommen, sondern nein, du stehst auf meiner Seite und führst die Kriege mit und ärgerst dich mit und siehst die Dinge ja auch mit ganz anderen Augen mittlerweile.
Ja, das ist auch erst jetzt klar geworden, wie krass das überhaupt ist, auch im Arbeitsumfeld. Ne? Immer öfter spreche ich dann und sage, Leute, ihr könnt das so nicht sagen, das gehört sich so nicht, hört doch oft damit. Also das habe ich ja ganz, ganz oft. Auch das Thema mit dem Sugar Mami, das kommt ja auch immer öfter. Und die Leute verstehen, wollen es aber auch manchmal gar nicht verstehen. Die stehen da gar nicht, die denken sich dann, nö, weil ich sehe in denen das, so wie ich vorher war. Also ich sehe das ja, weil dann werden absurde Diskussionen geführt, es wird ins Absurdum geführt. Und Vergleiche gezogen, die gar nicht, wo man sagt, okay, Digga, das hat jetzt prinzipiell gar nichts miteinander zu tun. Worüber reden wir hier gerade? Das ist nicht Thema.
Das ist ein super, super gutes Thema. Da kommen wir auf jeden Fall auch nochmal gleich zurück. Dennoch möchte ich mal mit dir über das Thema Männlichkeit sprechen. Denn wie würdest du beschreiben, wie du damals warst, bevor wir uns kennengelernt haben?
Ich bin ganz ehrlich, meine Männlichkeit habe ich mir über verschiedenste Serien definiert. Das ist ja das Krasse daran, weil denken wir einfach nur mal an die Serie Two and a Half Men. Mhm. Die habe ich früher geliebt. Mhm. Und jetzt denkt ihr doch mal, welche zwei Personen hat man da? Die zwei Hauptpersonen. Ja. Da hast du den Charlie Harper und den Alan Harper. Wer von den beiden ist denn die Schwimmbutt? Genau, und da wird der Alan als Versager, er war verheiratet, ist geschieden worden, hat keine Kohle, lebt wie ein Schmarotzer. Und dann hast du den Charlie Harper, den Frauenheld, der nur Kohle kriegt. Und ja, an wen will man dann als Vorbild haben? Und genauso habe ich auch gedacht. Ja, ey, wenn ich einfach nur irgendwie ein Frauenheld bin und nicht mich an eine Kette, sondern mir direkt die nächste wieder angel, ne, dann wird das auch wieder mit dem erfolgreich sein. Weil der Spruch, der war bei mir auch ziemlich omnipräsent. Ein Schlüssel, der jedes Schloss öffnen kann, ist gut. Aber ein Schloss, in jeder Schlüssel passt, ne, was für ein Schloss ist das denn bitte? Genau diesen Spruch. Das ist so krass, ne? Und dann auch noch der nächste auf der Liste bezüglich Serien, wodurch man das auch noch abgeprägt worden ist. Serie Two and a Half Men, denk an Barney Stinson. Den gottlosesten Penner, den es auf Erde gibt, ne? Ich habe den früher vergöttert.
Ist auch schlecht gealtert, muss man sagen. Ja, die Serie dann so im Nachhinein.
So, ja. Wirklich, so im Nachhinein ist es, darf sich das keiner angucken. Niemand darf sich diesen Mann zum Vorbild nehmen. Also diese Figur Barney Stinson, auch nicht die Figur Charlie Harper. Ne? Und trotzdem habe ich es gemacht. Ich habe die beiden vergöttert. Also die Figuren, nicht die Personen an sich, weil ich wusste, dass Charlie Sheen ein absoluter Vogel ist.
Ja, und das sind halt die Vorbilder, die ja viele Männer prägen. Welche Bilder von Männlichkeit hast du denn von deiner Familie oder Freunde oder deinem Umfeld mitbekommen?
Das ist wieder eine ganz interessante Frage, weil da sind wir wieder bei dem Thema, dann sehen wir eher mehr den Alan Harper, wenn ich mir dann überlege, weil viel habe ich nur gesehen, die alten Männer, die in den Kneipen sitzen, die sich über ihre Frauen beschweren. Die haben keinen Bock auf ihre Frauen, die Alte nervt schon wieder ich soll jetzt nach Hause kommen, aber nee, ich kipp mir ja noch eine. Die waren einfach nur unzufrieden mit ihrem eigenen Leben, unzufrieden mit den Frauen, die sie haben. Und bei mir war das so auch noch, da ist jemand, der opfert sich auf, der hat auf einmal dann 5 Kinder, also meine 4 Geschwister, ne, opfert sich auf, arbeitet nur dauerhaft, ne, und alles hängt irgendwie an dem dran. Und das war auch noch so, das hat mich halt abgeschreckt, ne? Das war noch so ein Thema, warum ich nie eine Beziehung wollte.
Und trotzdem hattest du welche?
Ja, du bist erst die dritte richtige Beziehung, die ich in meinem Leben hatte. Und ja.
Ja, aber du hattest irgendwie welche.
Ja, aber nur, weil man es so macht.
Weil man es so macht,
ja. Genau, das war einfach nur, weil man es so macht. Nicht, weil ich das so toll fand, sondern einfach nur, ja gut, okay, jetzt sind alle mal in einer Beziehung von meinen Freunden, ja, mache ich das auch einfach mal. Obwohl ich da nie so wirklich hinterstand. Einfach rot der Tatsache, ich wollte nie der Kümmerer sein. Mhm. Ich wollte nie der sein, okay, jetzt muss ich hier die Kohle verdienen. Das hat mir auch richtig Angst gemacht vor der Zukunft.
Ja.
Das ist so krass. Also ich hatte richtig Panik davor, wieder in dieselben Muster zu verfallen wie mein eigener Vater. Das wollte ich zum Verrecken nicht.
In diesem Hamsterrad von Geld verdienen, Kinder durchbringen und ganz sich permanent zurückzunehmen.
Mhm. Deswegen waren für mich auch, muss ich auch wirklich sagen, Frauen nie, jetzt im Nachhinein, auch wenn ich das früher anders gedacht habe, eine gleichgestellte Person, weil für mich waren Frauen immer nur dafür da, ja, ich habe jetzt meinen Spaß, das ist mein Spielzeug. Ich habe jetzt meinen Spaß und dann weg.
Lass uns doch über deine, also wenn du möchtest, über deine vorigen Beziehungen sprechen. Wenn nicht, ich kann es rausschneiden, ne? Muss man immer nur sagen. Ja, ist okay. Dass du ja auch da eine ganz klare Haltung hast zum Thema, nimm mich so, wie ich bin oder verpiss dich.
Ja, ganz genau. Das ging dann immer so weit, das ging mir dann tierisch auf den Senkel. So, nimm jetzt, lass, nimm's. Bin ich so, wie ich bin? Entweder nimmst es oder lass es. Also ich habe auch gar nicht mit mir diskutieren lassen. Ne? Mhm. Ich habe mich auch nicht auf die andere Person eingestellt oder auch nur im geringsten gesagt, okay, möchte ich jetzt so und ist in Ordnung, ich verstehe, dass du das nicht willst, okay. Nee, wenn das nicht so läuft, wie ich das will, dann ist auch erstmal hier Sendepause, dann ist hier Baustopp. Gar keinen Bock. Und dann habe ich es bewusst erst recht durchgezogen.
Kann man sich gar nicht bei Alex vorstellen, ne? Also die den Alex ja jetzt auch ein bisschen länger kennen. Aber es hat natürlich auch sehr, sehr viel Kontroverse gebracht, zu dem Menschen, die ich von früher kenne, zu dem Menschen, den du geworden bist in den letzten 3 Jahren.
Ja, das höre ich ja immer noch auf der Wache, weil ich war ja Anfang meiner Ausbildung auch noch und muss man auch sagen, ich war da noch ein bisschen krasser. Also ich würde schon fast behaupten, gut, okay, ich glaube echt, das kann man so sagen, als Frauenhass bezeichnen.
Toxisch männlich und ja, Frauenhasser.
Ja, genau. Weil einfach vor der Tatsache, ich war super unglücklich in der Beziehung, in der ich damals gesteckt habe und ich habe es einfach komplett, es tut mir leid an alle Frauen, komplett auf alle gemünzt, ich bin Unzufriedenheit auf alle Frauen.
Dann sag doch mal, was so Glaubenssätze waren gegenüber von Frauen. Erzähl mal. Oh. Frauen nerven,
sind anstrengend, sind eifersüchtig, hinterlistig, Schlangen.
Ja.
Tun einem sowieso nicht gut, was will man mit denen?
Immer nur am Meckern.
Braucht Mensch. Bin ich besser alleine dran.
Alles klar. Gut, ich bin gespannt, wie wir erklären, warum das heute nicht mehr so ist. Ich versuche hier den roten Faden zu behalten. Gab es einen Moment, in dem du gemerkt hast, dass deine Haltung problematisch war? Also gab es da Momente? Gar nicht.
Nein.
Jetzt muss man natürlich auch sagen, wenn man deine Geschichte nicht kennt, du warst ja auch beim Bund, du warst im Krieg in Afghanistan. Mhm. Ich meine, das ist ja auch eine Prägung im jungen Alter, die dir ja auch das ausgetrieben hat, Emotionen zu zeigen, weich zu sein.
Ja, das stimmt.
Also wie man sich das im Fernsehen eigentlich auch so vorstellt, glaube ich.
Das ist wirklich so krass, weil wenn man sich mal vorstellt, ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir in Kabul war das, wir hatten so viele Anschläge. So oft sind irgendwelche Raketen geflogen. Und das ist so krass, wie der menschliche Verstand dann funktioniert. In den ersten 2 Raketen, dann bist du noch immer wieder auf den Boden gesprungen und dann die nächsten 3, 4, 5, okay, dann scheiß drauf. Ne? Dann ist auch noch eine fette Bombe irgendwann im Laufe des Einsatzes explodiert. Ne? Du hast die Druckwelle abgekriegt, das ist wie eine Druckwelle von der Bombe, wie ein Schlag ins Gesicht. Ich habe dann da gestanden, na gut, okay. Also wenn ich jetzt sterben muss, aber wenigstens mit vollem Magen, dann bin ich in die Küche gegriffen. Also das ist geil. Das
stumpft halt ab.
Das stumpft so dermaßen. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man nicht dabei war. Das ist geisteskrank. Dass man sich so denkt, okay, also Angst vorm Sterben, ja, bestimmt, wenn man in die Situation gekommen wäre, aber so, die ganzen Raketen, überall sind immer mal wieder Explosionen. Irgendwann hat man abgeschaltet und man musste sich auch psychisch so extrem davon distanzieren, ansonsten wäre man während des Einsatzes kaputt gegangen. Das ist wirklich so.
Würdest du sagen, dass diese Einstellung, als du dann wieder zurückkamst, dich dann auch in deinen Beziehungen begleitet hat, das einfach alles nicht so nah an dich ranzulassen?
Ja, also ich habe mich ja oft dann verschlossen und dann gesagt, ich habe diesen Point of Return einfach wieder zurück, so Emotionen zuzulassen, da bin ich gar nicht mehr hingekommen. Also ich habe einfach nur... Ich kapsel mich jetzt ja ab, ich ziehe mein Ding durch, damit ich das in irgendeiner Form irgendwie überlebe. Also Afghanistan, und ich bin aber nicht mehr aus diesem, ich kapsel mich ab, zurückgekommen.
Ja, und ich glaube, das war auch mein Gefühl, als wir uns kennengelernt haben, dass du einfach ein sehr lauter Mann bist, der alles auch irgendwie besser weiß. Du hast mir ja auch in den ersten Dates, kann man vielleicht nicht so sagen, aber ne, so nie wenig Raum gegeben, ne, irgendwie für meine Ansichten oder so. Aber es war auch okay, weil wir hatten ja auch nichts anderes vor, als anders unsere Zeit zu füllen. Was war denn dann plötzlich so der große innere Widerstand, dich zu verändern? Also ich meine, das war natürlich ein Prozess, du hast ja nicht gesagt, ich verändere mich jetzt, sondern... Es kam ja durch den Fall in unsere Beziehung ja irgendwie dazu, dich zu verändern. Aus meiner Sicht habe ich ja unbewusst, wir haben uns das letzte Jahr damit ja auch viel miteinander befasst, ne, was auch so die letzten 2 Jahre passiert ist, habe ich dich ja sozusagen aufgetaut. Du hast ja dann wie so ein Eisblock um dich herum gebaut die letzten Jahre, um dich zu schützen vor Emotionen. Mhm. Ich würde ja auch behaupten, du warst der typische toxische Mann, der sagt auch, ne, Männer heulen nicht und reißen sich zusammen.
Genau, das ist ja auch das, was ich auch beim Bund gelernt habe, dieses reiß dich zusammen, du hast nicht zu weinen, sondern du hast zu funktionieren.
Dann habe ich dich aufgetaut, aus Versehen.
Du hast es geschafft und ich muss wirklich sagen, dass die Kleine da auch einen super großen Anteil, also du natürlich auch, aber ich glaube, Fionas Anteil ist vielleicht noch einen Tacken größer als deiner, muss man wirklich fairerweise dazu sagen.
Und dabei wolltest du nie Kinder haben.
Dabei wollte ich nie Kinder haben und ich glaube, so der Changing Moment war einfach, kannst du dich daran erinnern, als wir das erste Mal mit der Kleinen zusammen essen waren? Mhm. Das war bei Wilma Wunder.
Ja.
Ja. Da hat sie mich so angeguckt und hat mir so ihre Trauben angeboten. Und dann das nächste war, als du sie fast, also so getan, als würdest du sie fallen lassen. Ich so, Gott, nein.
Ich hab dich einmal kurz verarscht, ja. Muss man dazu sagen. Ja. Ich hatte sie auch nicht so, und du hast ja noch nie so wirklich Kinder gehalten.
Nein, nee.
Und ich bin ja ein super empathischer, sympathischer Mensch und hab mir einen Scherz erlaubt und hab sie so ein bisschen, ja, ich hab sie so getan, als würde ich sie fallen lassen,
ja, genau. Oder,
um dich zu erschrecken, ja.
Nein, ich möchte nicht, dass diesen kleinen Wesen die ich einem Schaden zufügt.
Ja, dann kommt da noch dazu, ist auch noch ein Mädchen.
Ja.
Ne? Ja, dann haben wir dich sozusagen bearbeitet, unbewusst.
Unbewusst habt ihr das echt beide gut gemacht, das muss man wirklich sagen.
Für mich war klar, dass das alles nur so ein bisschen Show ist, was du mir verkauft hast. Und wir dadurch ja immer intensivere Momente hatten, wo ich ein bisschen hinter die harte Schale geguckt habe.
Ja, ein bisschen hinter die Kulissen geguckt, genau.
Und dann habe ich dir ja auch immer mal wieder gesagt, wie empathisch du bist und wie auch emotional und weich du bist. Ne? aber du wolltest das ja selber nicht so sehen.
Nee, ich wollte das ja aber nicht mal gesehen.
Ja, aber ich habe das gesehen und deswegen habe ich dich ja auch in meine Familie so dann gelassen und wurde ja auch nicht enttäuscht. Ganz im Gegenteil. Für dich war es natürlich nur eine krasse Reise die letzten 3 Jahre. Also, du hast ja nicht nur mich kennengelernt, deine erste richtige Beziehung für uns beide, die erste nicht toxische Beziehung auf Augenhöhe, das muss man ja auch sagen.
Ja.
Wir sind umgezogen, wir hatten Theater extern, Scheidungskriege, dann bist du in diese Vaterrolle gerutscht. Ja, es war irgendwie ein Prozess, der uns, und da können wir ja auch offen drüber reden, das letzte Jahr uns ein bisschen eingeholt haben, ne? Weil die Anfangszeit, rosa-rote Wolke,
alles super cool, Beauty,
ging auf einmal in den Alltag über.
Ja, und nicht nur das ist ja dann enorm auf den Zug gerollt. Eine enorme Veränderung, auch vieles, was man erstmal verarbeiten musste und was ich auch alleine gar nicht richtig verarbeitet gekriegt habe.
Und du musstest plötzlich erwachsen werden.
Von jetzt auf
gleich.
Darf
ich das so sagen?
Von jetzt auf gleich. Also ich hatte immer das Gefühl, ich bin erwachsen, aber ich bin gewachsen.
Ja.
Genau. Ich habe meine Erfahrungen gemacht, die mich natürlich halt auch geprägt haben. Aber was man mir halt nie beigebracht hat, und das so geht es halt super vielen Männern, also das ist kein Gefühl, das ist erstmal eine Tatsachenbehauptung, nie gelernt haben, richtig mit den Emotionen umzugehen.
Ja.
Weil, warum auch? Wer hat und werden uns das beibringen können, ne? Weil auch in der Grundschule habe ich auch immer gelernt, dieser typische Spruch, wo ich jetzt im Nachgang denke, so erstmal ist der A rassistisch und B super toxisch maskulin ist, ein Indianer kennt keinen Schmerz.
Ja.
Alter, ja, aber das hat man halt in der Früh, heul nicht wie ein Mädchen, auch oft mitgekriegt. Ne? Und man muss auch wirklich sagen, was man oft immer gehört hat, ist irgendwelche Attribute, wurden immer mit weiblich konjunktiert, ne, wenn es schlecht war. Du wirfst wie Mädchen, du läufst wie Mädchen, du springst wie Mädchen. All das, was du als junge Mann machen musst, wird immer, wenn du es nicht gut konntest, wird immer gesagt, du stellst dich an wie ein Mädchen. Das ist so krass, wie das Bild war. Das ist ja nicht nur von anderen Menschen gesagt worden, das ist ja auch von Lehrern gesagt worden, ne? Sportlehrern explizit. Das ist ja der Wahnsinn dahinter. Fing ja in der Grundschule damals ja schon unter anderem an.
Und das hat natürlich das Bild geprägt, dass du auch der Meinung bist, dass Frauen das schwächere Geschlecht sind.
Das habe ich echt gedacht, ja.
Wie denkst du denn heute darüber?
Frauen sind, und das meine ich ernst, eigentlich das stärkere Geschlecht. Ja, wir sind denen körperlich allein von der Natur aus überlegen, aufgrund von, wir haben mehr Muskelmasse. Ne? Aber prinzipiell, das, was Frauen wuppen müssen, die emotionale Stärke, die sie haben, in vielen Bereichen. Da kommt kein Mann dran, auf gar keinen Fall. Red jetzt mal über meine Arbeitskollegin. Und zwar, ich sag jetzt hier nicht den Namen.
Du kriegst dann wahrscheinlich eh schon wieder.
Ich krieg sowieso wieder einen drauf.
Pain als alles. Also Grüße gehen raus an die Arbeitskollegen, die sich auch regelmäßig über Alex lustig machen, weil sie uns zuhören oder meine Reels sehen, was auch nicht dazu beiträgt, dass Männer gerade auch das Erwachsene und das rationalere und nette Geschlecht sein können. Ja,
wie gesagt, also wenn ich jetzt an meine Arbeitskollegin da denke, ne, wie, mit was sie konfrontiert worden ist, ne, ist übrigens genau das Thema, was ich vorhin angesprochen habe, mit Frauen müssen mehr leisten aufgrund von, sie muss den 120 Kilo Kerl rausschleppen.
Du redest jetzt von der Feuerwehrfrau.
Genau, von der Feuerwehrfrau.
Erstmal, um die Zuhörer da ein bisschen, ZuhörerInnen ein bisschen mitzunehmen, wie viele Feuerwehrfrauen gibt es denn auf wie viele Feuerwehrmänner?
Okay, die Frage ist sehr leicht zu beantworten. Also 2 Stück auf insgesamt, boah, wenn ich jetzt lügen müsste, glaube ich auf die 90 Leute.
Also 2 Feuerwehrfrauen auf 90 Feuerwehrmänner.
Ja, ja, und die eine Frau will uns auch schon wieder verlassen. Also
das kann ich, überhaupt nicht verstehen. Gut, jetzt muss man natürlich sagen, gerade alles, was so Richtung elitären Berufen geht, ob Feuerwehr oder Polizei, ist es natürlich noch ein ziemlich toxisch maskulines Haifischbecken.
100%.
So mit nackten Frauenkalendern an der Wand. Und ich meine, das hört man ja nicht nur von eurer Wache, sondern auch von Polizistinnen, die ich kenne.
Ich sage auch immer wieder, dass der Kalender nicht aufgehängt werden soll. Auf einmal wieder, was habe ich denn gegen Frauen, die sich dafür, die kriegen doch Geld dafür. Mm. Die ziehen sich doch aus und kriegen doch dafür Geld. Das heißt, du kannst sie doch da unterstützen. Ich so, das geht nicht darum, dass sie das machen, weil sie sich aussehen. Das könnt ihr könnt euch die Kalender gerne kaufen, in eurem privaten Zuhause, privat aufhängt, wenn ihr das unbedingt wollt. Ne? Wenn ihr die Frauen unterstützen wollt, dann macht das zu Hause. Das hat aber nichts in einem öffentlichen Raum zu tun, wo mehrere Leute sitzen. Dann sagten die halt, es ist aber auch kein öffentlicher Raum hier. Ich so, kommen hier Gäste hin?
Vor allem, ja, hier sind da auch Frauen. Ja,
hier also kommen hier Gäste hin. Ich so, ja, haben wir hier Frauen? Ja, yeah, von unserer Wachabteilung, ich so, ja, Moment, wir haben doch eine Arbeitskollegin, doch. Und es kam auch eine Frau als Gast vorbei, wo dann unser Vorgesetzter auch gesagt hat, dieser Kalender muss weg und seitdem ist der nicht mehr aufgehangen
worden. Na, immerhin. So. Aber das sind schon wieder so Nonsens-Argumentationen, ne?
So, das meinte ich übrigens mit Nonsens, ne? Dann wurde gesagt, sind die Frauen, die werden dafür bezahlt, die kriegen dafür Geld. Wie gesagt, so Leute.
Es ist so nett, dass Männer sie dann dabei unterstützen, diese Kalender zu kaufen.
Ich ja, dann sollen sie sich zu Hause aufhängen. Aber dann wurde gefragt, wäre ich denn damit zufrieden, wenn ich denn einen Männerkalender aufhängen würde?
Wie wäre es, wenn man gar keinen Menschen sexualisiert?
Habe ich dann auch gesagt. Ich so, ich möchte weder, dass hier Männer sexualisiert werden, noch Frauen sexualisiert werden. Das muss doch in beide Richtungen nicht sein. Von mir aus könnte da einen ganz normalen, stinknormalen Kalender von Zahlen 1 bis 30 oder 31 und ist doch gut.
Und das ist tatsächlich ja auch nicht so einfach für dich. Ich habe ja ein paar Community-Fragen. Die ein oder andere Frage greift das tatsächlich auch auf, aber ich versuche hier mal von vorne nach hinten zu arbeiten. Warum haben Männer Angst vor starken Frauen? Also erstmal, glaubst du, dass Männer Angst haben vor starken? Okay. Und warum?
Weil sie damit nicht umgehen können. Wir haben selber nie gelernt, wie es ist, mit einer starken Frau umzugehen, die ihre Meinung hat, die weiß, was sie will, die ihr eigenes Geld effektiv verdient, weil was bleibt denen noch, wenn sie sich auf einmal nicht um das Finanzielle etc. kümmern müssen oder um die Frau kümmern müssen, weil sie sich alles eigentlich alleine schafft, weil was bleibt denn noch? Da müssen doch die Männer aktiv den starken Frauen in irgendeiner Form gefallen. Das heißt, sie müssen sich darüber Gedanken machen, wie kann ich denen jetzt gefallen? Und das können viele nicht.
Könnte es sein, dass es auch das war, was dich in unserer Beziehung irgendwann verunsichert hat?
Ja, das ist ja was komplett Neues. Es ist ja nie, dass ich da so aktiv drüber nachgedacht hatte, sondern auf einmal war es so, was kann ich denn jetzt tun? So,
Wie kann ich ihr Leben ergänzen?
Genau, so darum ging es aber nie in irgendeiner Form. Ich musste nie dein Leben ergänzen, weil du kriegst dein Leben ja selber schon genug hin. Das heißt, ich musste es ja, ich muss erkennen, ich will gewollt werden. Also ich will nicht gebraucht, ich will gewollt werden.
Und das kanntest du ja vorher nicht. Also du so hast dich ja in Sicherheit dann doch gewogen. Ich sag's jetzt mal ganz bewertungsfrei, aber um es aufgespitzt zu argumentieren, mit unsicheren Frauen, wo du weißt, die sitzen zu Hause, die nerven dich. Das gibt dir ja Sicherheit, weil sie ja irgendwie emotional von dir abhängig sind.
Ja, ganz genau.
Und dann hast du jemanden, der sagt, ja, mach doch, was du willst. Geh doch feiern. Geh 3 Wochen in Urlaub. Ist mir doch scheißegal. Und dann hat der Alex plötzlich gedacht, oh nein.
Was mache ich denn jetzt überhaupt noch, wenn ich doch gar nicht gebraucht? Ich wollte das ja nie. Man muss ja immer sagen, ich wollte ja nie, dass man mich aktiv braucht.
Ja.
Aber ich habe auch nie gelernt, wie es ist, anders zu sein.
Ja.
Ich wusste gar nicht, was das bedeutet, so nicht gebraucht werden. Weil das ist ja nur das, was man mir vorgelebt hat, wie bei meinem Vater, ne? Wie bei jedem, den ich gekannt habe, aus meinem Freundeskreis, Familienkreis. Ne? Die Väter waren alle arbeiten, ne? Und die wurden alle gebraucht, um das Geld nach Hause zu bringen.
Ja, und hinter dieser finanziellen Gebrauchtwerden-Geschichte ist ja auch nochmal eine emotionale, ne? Eine emotionale genau. Abhängigkeit, weil man vielleicht Angst hat, alleine zu sein, weil man Angst hat, sich selbst nicht zu genügen, seinen Wert von außen zu steuern. Und das sind ja so Lernprozesse, die wir durchgehen mussten. Jeder irgendwie auf seine Weise, ich ein bisschen anders als du. Aber ja, ich musste erstmal klarkommen mit einer Beziehung, die mich nicht, ich bin es nicht gewohnt, dass man mich tatsächlich so mag, wie ich bin.
Ich auch nicht, also alles cool.
Und du halt nicht nur in diese Vaterrolle wachsen musstest, dass du auf jeden plötzlich auch Raum hattest, Emotionen zeigen zu dürfen, um auch Schwäche zeigen zu dürfen, emotional sein zu dürfen.
Nicht nur sein zu dürfen, sondern auch meiner Meinung nach auch zu müssen, weil die kleine Maus, die soll ja auch lernen, dass so Männer das auch machen können und dürfen und dass sie sich genauso auch verhalten können und dürfen, weil wir sagen immer, Gefühle sind richtig und wichtig. Und wenn ich da auf einmal stehe und sage, okay, mir ist das ja alles egal, mir prallt das alles ab, ich bin hier der Fels in der Brandung, mir kommt gar nichts ran. Was ist das denn im Bild, was sie dann von einem Mann hat im Endeffekt? Ne? Also sie soll ja auch lernen, dass das auch für einen Mann richtig wichtig ist. Wichtig ist, Gefühle zeigen zu können.
Ja, und wir haben dich halt aufgetaut und dann kamen diese plötzlichen Gefühle überall her. Und dann musstest du erstmal lernen, damit umzugehen. Ich glaube, da hat sich einfach einiges aufgestaut seit deiner Bundeswehrzeit und die Kriege, die du privat noch alles so geführt hast und die Ausbildungen, die du gemacht hast und das Umfeld, was du da mitgetragen hast, waren ja auch alles ein bisschen toxisch-männlich geprägt und du hattest ja auch nie den Raum, sage ich jetzt mal, zu weinen, Schwäche zu zeigen, bei einem Film zu weinen, weil sich das rührt und all solche Geschichten, aber du hattest ja nie den Raum dafür, ne? Und ich glaube, würde ich jetzt mal behaupten, ich habe es ja von außen beobachtet, ich war da dabei, dass du ein bisschen überfordert warst damit.
Ja, 100%, also ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen sollte.
Weil du bist ja nicht der mega harte Typ, du bist super stark, charakteristisch wie körperlich. Aber du, wo Stärke ist, ist ja auch Schwäche. Und das musstest du lernen.
Ich musste meine Schwäche akzeptieren, kennenlernen und akzeptieren.
Obwohl wir hier von Schwäche reden, von einfach Emotionen zu zeigen, was man dir aber immer gesagt hat, dass das halt schlecht ist.
Das macht man nicht, wenn man ein Mann ist, genau.
Genau. Das ist, glaube ich, auch die große Angst, die dann viele Männer haben, sich einfach nicht mit sich selber auseinandersetzen zu wollen, denke ich.
Das ist ja das Problem. Wir haben es nie gelernt. Keiner hat uns beigebracht. Wir hatten keine
Vorbilder,
die das uns vorleben. Das ist ja das so Wichtige, dass je mehr Männer das jetzt anfangen zu machen, um diesen Kreislauf zu durchbrechen, wird die nächste Generation das einfacher haben.
Ja, voll.
Es ist so wichtig, dass man sich viel mehr mit auseinandersetzt, damit man gerade dieses Bild irgendwie aufbricht.
Ergänzt auch schon die nächste Frage, die die Community uns gestellt hat. Warum haben so viele Männer ein Problem, ihre Emotionen zu zeigen? Die würde ich gerne ersetzen mit, hast du das Gefühl, du kannst in deinem jetzigen männlichen Umfeld so sein, wie du bist?
Nein. Weil es ist immer noch das Problem, ich bin in einem sehr männlich dominierten Job und da ist immer noch der Tenor, starke Männer weinen nicht. Auch wenn ich persönlich sage, ich komme damit klar, ne? Kann trotzdem nicht zeigen, wie ich bin und ich habe auch meine Meinungen und so, kann ich aber jetzt nicht da stehen und zu sagen so, okay, das rührt mich jetzt etc. pp.
Oder das verunsichert mich jetzt.
Ja, genau, das mache ich nicht. Ich kann nicht da stehen und sagen, okay, das verunsichert mich, das rührt mich und alles, was irgendwie mit Emotionen.
Oder das verletzt mich, was du gesagt hast. Genau. Ich meine, die sagen ja auch unfassbar viele verletzende Dinge, ne? Das muss man ja auch mal so sagen.
Und ich erwische mich auch dabei, dass ich mich dann irgendwann in diesem Thema, dann werde ich auch verletzt denen gegenüber. Mhm. Kann ich dann echt sehr schnell gemein werden.
Ja, das stimmt.
Und dann bin ich auch gemein denen gegenüber. Und
ja, weil Angriff, ne, führt dann irgendwie auch zu Gegenangriff. Also es ist ja immer so ein Machtgehabe.
Mhm, genau.
Was so schade ist, weil jeder Mann würde profitieren, würde er offener mit seinen Emotionen umzugehen. Und das heißt nicht immer in der Ecke zu sitzen und zu heulen, sondern einfach zu sagen, wie man sich fühlt und welche Bedürfnisse man hat. Aber das ist natürlich auch etwas, was du ja auch lernen musstest oder bis heute ja auch dran bist und was ja vielen schwerfällt, ob Mann, ob Frau, Bedürfnisse zu erkennen.
Nicht nur Bedürfnisse zu erkennen, sondern auch seine eigenen Bedürfnisse zu erkennen oder auch diese auch zu äußern.
Ja.
Also auch bewusst zu sagen, ich möchte jetzt das. Und ich weiß jetzt auch, ich will das jetzt. So, was brauche ich, was würde mir jetzt gut tun, damit ich mich besser fühle?
Ja, oder das verunsichert mich oder diese Situation, da weiß ich gerade nicht mit umzugehen. Also das sind ja so Sätze, die man ja sonst nicht in der Männergruppe sagen würde.
Nein, keiner. Würde keiner. Auch jetzt gerade nicht. Ne? Das verunsichert mich, sichert mich jetzt, wie gehen wir damit um? Klar, im Einsatzgeschehen. Okay, klar, wenn du da stehst, so, alles klar, oh Kacke, hier ist gerade irgendwas krass passiert, was machen wir jetzt? Ne?
Ja, ihr habt natürlich dann nicht den Raum und das ist voll, also es gibt den Funktionsmodus in ein paar Jobs und das ist auch in Ordnung so. Ne? Also es muss ja auch so sein. Nur, was ja viele nicht verstehen, dass du, was das mit Gefühlen ja auf sich haben, was du ja auch gelernt hast und ich ja auch in Bezug zu meiner Therapie. Man kann nur richtig Freude empfinden, wenn man Trauer empfindet.
Genau.
Ne? Und das Leben ist immer ein Yin und Yang, ein Schwarz und Weiß, ein Hoch und Tief, ein Sonne und Regen. Und man kann die Sonne nur richtig wertschätzen, wenn man den Regen zulässt. Und man kann nur richtig lachen, wenn man auch mal richtig geweint hat. Das ist diese Symbiose, die wir unterschätzen, indem wir Dinge einfach wegdrücken. Und das ist ja auch ein Learning aus meinem Burnout, dass ich ja nur noch auf einer neutralen Ebene war. Also emotionsmäßig. Ich war nicht unzufrieden, ich war aber auch nicht so zufrieden. Ich war so auf einer neutralen Ebene, weil ich alle meine Gefühle irgendwann weggedrückt habe, um zu funktionieren.
Genau, also bei mir war das eher so, ich habe das ja auch gemacht und ich wurde einfach immer unzufriedener. Ich war einfach super unzufrieden mit.
Und du wurdest allem. Lauter.
Und ich wurde lauter. Je unzufriedener ich wurde, umso lauter wurde ich auch. Ja. Ich würde fast sagen, frech und anstrengend.
Ja. Also es gab eine Anzahl Situationen am Anfang unserer Beziehung, wo ich auch gedacht habe, ich gar keinen Bock drauf, weil du halt super viel so kanalisiert hast oder überspielt hast mit einfach dummen Aktionen. So, gerade wenn auch so Alkohol im Spiel war, zu überspielen, was mich aber dazu gebracht hat, da bei dir zu bleiben oder auch mit dir in Verbindung zu bleiben in der Beziehung, war, dass du immer Verantwortung übernommen hast. Ne? Also jetzt egal, was passiert ist, und sind ja keine schlimmen Dinge passiert, so, aber einfach kindische Dinge, die man vielleicht irgendwann mal nicht mehr so tun sollte.
Kindische Dinge wie, ich rufe dich besoffen an und will zu dir fahren.
Ja, also ja, keine Ahnung. Also gab es auch noch so eine Sache in einem Hotelzimmer. Ach, es war einfach auf jeden Fall ziemlich wild, wo ich denke, okay, ich bin jetzt hier Frau und Mutter und darauf habe ich so gar keinen Bock. Aber Alex hat immer Verantwortung übernommen. Also das muss man ihm lassen. Also der hat nie gesagt, du bist jetzt schuld, du übertreibst. Das hast du nie gemacht. Also auf jeden Fall nicht bei mir, warum auch immer.
Das habe ich aber sonst auch nie gemacht, weil ich war immer der Meinung, wenn ich schon Scheiße baue, dann baue ich auch Scheiße mit Schwung. Und dann stehe ich zu dem, was ich verbockt habe. Ne? Also
hat nie irgendwie Gefühle validiert oder runtergespielt oder gesagt, ich übertreibe jetzt.
Oder so. Wenn ich dich verletzt habe, habe ich dich verletzt, Punkt, Ende, aus. So, was soll ich da noch sagen? Meiner Meinung nach, wenn du das gefühlt hast, dann habe ich ja irgendwas falsch gemacht.
Ja, und das war auch etwas, was so mich immer dann dabei geblieben hatte, gerade in meiner Anfangszeit. Aber das war ja nur ein, zwei Situationen. Und dann ging es eher darum, sich so neu zu justieren und zu überlegen, wer bin ich in dieser Beziehung? Ne? Also auch gerade so für dich war das ja eine Reise und ein Prozess. Ich glaube, noch ein bisschen bis heute noch?
Bis heute noch. Das hält noch an. Ich hoffe, so in ein, zwei Jahren, dass sich das so langsam legt.
Ja, weil was bist du, wenn dich keiner braucht? Ich glaube, das ist etwas, was viele Männer sich, also diese Frage mal reflektieren soll, wenn jemand total unabhängig von dir ist.
Das ist ja das, wo wir wieder zu der ersten Frage gekommen sind. Was wir Männer lernen müssen, ist, wir müssen lernen, gewollt zu werden und nicht gebraucht zu werden.
Ja.
Bedeutet, was können wir für oder für die Beziehung, für die Frau tun, dass sie uns mag?
Genau, wie kann ich mich mit Persönlichkeit halt überzeugen? Genau.
So. Das Wort habe ich gesucht, Persönlichkeit.
Persönlichkeit. Und bei dir war das so ein bisschen, dass du die dann zum Teil ein bisschen verloren hast und dann immer zu gucken, was brauche ich jetzt?
Genau.
So, und dann hast du dich ein bisschen verloren. Ja.
Kann ich mich am besten kümmern? Wie kann ich das am besten machen? Weil das ist ja den Tenor, den ich einfach gekannt hatte. Und je tiefer ich in diese Beziehung reingegangen bin, umso mehr habe ich mir überlegt, so scheiße, was machst du denn jetzt hier eigentlich? Weil so wie du sonst bist, das kann doch nicht richtig sein.
Ja. Und dabei habe ich mich gerade für diesen Querulanten entschieden. Und dann warst du plötzlich jemand, der ja versucht hat, die eigenen Unsicherheiten und sein Selbstbild zu ergänzen mit kümmern.
Dann habe ich das gebaut, das gemacht, jenes gemacht. Dann muss sie auf einmal auch noch lernen, wie sie sich um ein Kind zu kümmern, da dann noch mitzudenken, Familienurlaub. Das war super viel.
Verantwortung zu übernehmen, emotionale Verantwortung, also mit Mental Load.
Nicht nur für mich Verantwortung zu übernehmen,
Weil das musstest auch du ja die, eigentlich auch nicht.
Also auch die emotionale Verantwortung habe ich ja nie gemacht. Ne? Brauchte ich ja nicht drauf geschissen, aber auf einmal ist das so ein kleines Wesen. Für die emotionale Verantwortung übernehmen? Digga, was ist für eine emotionale Verantwortung übernehmen? Für mich jetzt auch noch. Und dann ist mein Problem, ich habe keine emotionale Verantwortung übernommen. Ich habe immer versucht, die dir zuzuspielen. Ich habe immer versucht, meine emotionale Verantwortung irgendwie auf dich abzuwälzen. Was ich jetzt erst gerade lerne, das nicht zu tun. Ich lerne es gerade, meine Emotionalität und die Verantwortung mir selber gegenüber auf Sam abzuwälzen, sondern dass ich da selber mit zurechtkomme und alleine.
Ja, ich habe dich zum Teil ja nicht nur das Kind emotional reguliert.
Reguliert doch.
Und dann auch zum Teil dich emotional.
Genau, reguliert. weil ich nie gewusst habe, wie macht man sowas überhaupt? Beim Kind, okay, von außen ist das leicht, aber von innen, von selber, so Digga, wie macht man denn sowas?
Und da hatte ich zum Teil dieses, oh nee, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, ne, jemanden da jetzt beizubringen, wie man erwachsen wird. Aber ich sehe halt auch, dass Beziehungsarbeit wichtig ist und dass wir trotzdem immer in Verbindung bleiben und darüber reden. Kommunikation ist der größte Schlüssel. Und dass du am Ende immer Verantwortung übernimmst. Also du hast mir nie die Schuld dafür gegeben, dass du dich vielleicht jetzt mal zwischendurch ein bisschen lost gefühlt hast.
Nee, überhaupt nicht, weil das lag ja immer an mir.
Ja, aber das kannte ich halt auch nicht. Also weil bin ja ein Mensch, unbewusst, der den Partnern ja den Spiegel vorhält. Wirklich nicht bewusst, das will ich nochmal dazu sagen. Das stimmt, das mache ich ja nicht mit Absicht.
Das glaube ich dir auch.
Ja, also ne, so Schwachstellen aufzeige und jetzt nicht zu sagen, du bist da schwach, sondern ich hinterfrage die Dinge, warum Menschen sich so verhalten, warum verhält er dich so, was macht das mit dir? Bla 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 bla. Dann bin ich auch noch, mache ich halt die Dinge, die ich so mache und dann fühlt man sich so ein bisschen vielleicht neben mir ein bisschen kleiner. Und wenn man dann natürlich nicht in seiner emotionalen Stärke ist und in einem Selbstwert, kann das dazu führen, dass der Partner, so habe ich es auf jeden Fall bisher erlebt, mir die Schuld dafür gibt, dass er sich jetzt kleiner fühlt oder er sich jetzt vielleicht minderwertiger fühlt, weil ich Dinge auf die Beine stelle, weil ich reflektiere, weil ich einen Spiegel unbewusst vorhalte. Und das hast du nie gemacht.
Nee. Ich, wie ich schon sagte, ich übernehme Verantwortung für meinen eigenen Kram, auch wenn es die emotionale Verantwortung so ein bisschen daran hapert, so ein bisschen, aber ich würde dir nie die Schuld dafür in die Schuhe schieben.
Und das hat unsere Beziehung bisher behalten. Und ich denke, ich bin da sehr optimistisch, Schatz. Wir machen das gut.
Wir geben unser Bestes.
Hattest du Kumpels, die dich nicht verstanden haben, als du dich verändert hast?
Da ich nicht mehr viel Kontakt habe zu den Kumpels von früher, kann ich das gar nicht behaupten, kann ich das gar nicht sagen. Weil sie haben wie nie darüber gesprochen haben.
Mhm.
Ich habe mit keinem Kumpel darüber gesprochen, wie und warum und weshalb. Und ich glaube, die können das alle auch selber gar nicht. Also wenn sie jetzt irgendwelche Storys von dir oder so sehen, wie ich dann so bin, das können die auch erstmal gar nicht alle glauben.
Mhm.
Also das kann nicht der Alex sein, den wir vor 5 Jahren kennengelernt haben oder kannten.
Weil das ja auch dann doch irgendwie eine Rolle war, die du gespielt hast, um dich selbst zu schützen.
Das war ja auch oft, ne, mir hat man auch immer gesagt, ne, ich bin der Assi und ja, wenn die Leute sowieso schon denken, ich bin Assi, dann kann ich mich eh auch so verhalten. Also habe ich mich auch super beschissen verhalten. Und ich hatte einen Kumpel, den du ja auch kennengelernt hast, ne, wir haben uns gegenseitig nur das Schlechte aus uns herausgeholt. Immer, also ich will jetzt nicht sagen, dass er daran schuld ist, auf gar keinen Fall. Wir haben uns gegenseitig immer dazu gepusht, so möglichst viel Scheiße zu bauen, wie es in irgendeiner Form nur möglich ist.
Und wir reden jetzt vielleicht jetzt nicht von diesen jugendlichen Blödsinn, sondern wirklich von Arschlochverhalten.
Von richtigem Arschlochverhalten. Von bei einer Party so viel wie möglich kaputt zu machen, einfach nur, weil es lustig ist und man betrunken ist. Sorry nochmal dafür, falls du das hörst.
Um Gottes Willen. Hast du dich denn von den, also du hast dich aber dann schon auch ein bisschen von den Jungs distanziert.
Ja, ich habe mich nicht, weil ich aktiv was gegen die hatte, sondern ich habe mich distanziert, weil es am Ende war es ja meist in den meisten Fällen super oberflächlich.
Mhm.
Und darauf hatte ich keinen Bock mehr. Ich hatte keinen Bock mehr auf irgendwelche Oberflächlichkeiten. Zumal war es auch ja so, was ich auch gelernt habe, wenn man nicht da ist, wo ich herkam, dann wird man auch ganz schnell vergessen. Also dann ist man auch aus den Augen, aus dem Sinn gefühlt. Ne? Und dann wusste ich auch, okay, es ist keine tiefer sitzende Freundschaft. Hier, ich habe jetzt noch einen anderen Bekannten, der noch da aus meiner alten Heimat kommt. Mit dem schreibe ich ab und zu. Mit dem kann man sich auch gut unterhalten. Und da kriegt man auch vernünftige Gespräche. Der ist jetzt ja auch Vater, zweifacher. Ja, ich teile jetzt auch nicht alle seine Ansichten, aber...
Findest du schon, dass es schwer ist, tiefgründige Männerfreundschaften zu führen?
Ja. Ich glaube, das kann es geben, aber es ist halt super selten.
Weil es immer dieses oberflächliche, wir saufen jetzt was und immer der gleiche Tenor ist. Gleiche Gesprächskultur, gleiche Gesprächsinhalte.
Am Ende wird nur, wie soll ich das sagen, der Gesprächsinhalt bei einer Männergruppe, die sich zum Saufen verabredet, sind Arbeit, Familie sich darüber beschweren, wenn man schon einer hat, wohlgemerkt, Frauen und, ich sage jetzt ganz erlaubt, so Fußball, irgendeine andere beschissene Sportart, keine Ahnung. Und das Schlimmste daran, das sind ja nicht mal Unterhaltungen, das sind einfach die, wenn man jetzt Düsseldorf nennt, ne, man ist irgendwo außerhalb was trinken, dann hast du wirklich die Männergruppe, die ganz schnell in der Bewertung ist. Guck dir mal die Alte da vorne an, die hat aber große Hupen und all sowas wird dann gesagt. Ne? Und dann denkst du so, das ist ja auch, wenn ich dann mit den anderen von den Arbeitskollegen war, dann hast du auch ganz schnell solche Sätze, wo ich dann da stehe, Leute, ihr könnt das nicht machen, hört auf damit. Oder auch, was ganz schnell gemacht wird, ist mal dieses Catcalling, wo ich dann auch dann da stehe, Leute, hört auf damit.
Also du sprichst halt auch an dein Umfeld, wenn sie sexistische oder toxische Dinge sagen.
Genau, aber dann wird sich darüber lustig gemacht.
Ja, wir hatten da auch mal das Thema, dass man abwägen muss, wie viele Kriege kannst du führen in deinem Alltag, ne? Also, weil es ist natürlich super ehrenwert, dass du jemand bist, der die Menschen darauf aufmerksam macht, dass das nicht okay ist, gerade wenn man unterwegs ist. Aber du kommst da ja auch super schnell in deine Grenzen. Also, wenn um dich herum alle da eine Überzeugung teilen, dass das jetzt alles Blödsinn ist, was du erzählst, dann kannst du ja auch nicht gewinnen.
Nee, und deswegen sage ich ja auch, dass ich auf der Wache nicht so sein kann, wie ich bin, weil dann werde ich auch ganz schnell laut, weil man auf einmal gegen 5 Stimmen auf einmal an, und dann bin ich auch der Mensch, der dann auf einmal sagt, ey, warum schreist du denn jetzt so? Ich so, weil ich nicht anders, ich kann es nicht anders verpacken, ich weiß nicht, wie ich sonst emotional, das sage ich halt nicht, ich weiß aber sonst nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja, ich muss die Leute anschreien, weil sie es einfach nicht verstehen.
Jetzt ist halt schlimm, weil es ist ja kein Wille, da Verständnis aufzubauen. Und dann lohnt sich halt auch kein Diskurs.
Also, eigentlich nicht, aber ich kann es aber auch. Ich will es auch nicht so stehen lassen. Ja. Ich will es auch nicht so stehen lassen. Das ist mein Gerechtigkeitssinn. Ich will viele Sachen, die gesagt werden, auch einfach nicht stehen lassen. Und ja, es ist ziemlich anstrengend, immer diese Kriege zu führen. Aber ich denke mir auch, wenn ich es nicht anspreche, bin ich Teil des Problems. Punkt. Mhm. Das ist meine Überzeugung. Und okay, ja, es ist Kräftezehren und ja, es raubt auch Energie. Aber ich will es halt einfach nicht so stehen lassen. Ich find's schlimm.
Also hast du auf jeden Fall schon die nächste Frage beantwortet, wie du heute mit toxischen Männern umgehst. Da sind halt Kleinkriege, die man im Alltag führt. Dann du noch mal geballter als ich jetzt nur im Internet.
Ich mach's eher face-to-face. Ja. Ne? Du kriegst das von irgendwelchen Idioten ab.
Ja, aber das ist ja auch etwas, was so offenbart wurde, erst als du mit mir in die Partnerschaft gekommen bist, ne? Also
ich war früher, wer hätte ganz genauso geredet wie die anderen.
Ja.
Ganz genau. Also machen wir uns nichts vor.
Es kam noch die Frage, warum hast du dich für eine Frau mit Kind entschieden? Ich glaube, Entscheidung kann man das jetzt nicht nennen. Nee,
das hat sich so entschieden. Das ist so gekommen.
Was hat das mit dir gemacht, als ich gesagt habe, dass ich ein Kind habe?
Hat mich nicht interessiert, weil es sollte ja eigentlich nichts Ernstes werden.
So schnell wird mein Bonuspapa?
Das war schneller als gedacht.
Hattest du Angst davor?
Weil ich meine Gefühle nicht zugelassen habe. Zu dem Zeitpunkt habe ich das Nein, zu dem Zeitpunkt hatte ich dann nicht, und wenn ich jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, so, ja, bestimmt hatte ich 100% Angst, aber ich habe das halt einfach nicht gefühlt, weil ich habe es einfach nur gemacht.
Das ist einfach nur gemacht, ne, das stimmt, du hast nicht so viel darüber nachgedacht. Was vielleicht gut war, vielleicht hätte, also, wer weiß.
Eigentlich war es ganz gut, dass ich, dass mein Hirn auf Emotionen aus war. Ja. Mach jetzt einfach mal, ne, wird schon.
Wer weiß, wie das sonst geendet hätte. Da kam noch eine Frage, gibt es Streitpunkte zwischen uns, weil ich Feministin bin?
Nee, ne?
Würde ich auch sagen, du streitest dich dann gerne nur mit mir, mit den anderen.
Also ja, ich reg mich dann mit dir zusammen über die anderen Idioten auf und bei einigen, wo ich so überhaupt nicht nachvollziehen kann, kommentiere ich dann selber darunter, weil es mich dann so aufregt.
Ja, das Krasse ist halt, dass man dadurch, dass man den Kontext jetzt versteht, dass man ja auch dann auch noch versteht, warum Männer sich so verhalten. Also du verstehst das ja auch nochmal.
Ich verstehe es noch auf der anderen Perspektive. Genau. Ich weiß, warum sie sich so verhalten. Und das ist ja das Problematischer daran.
Weil sie
ich
sich weiß bedroht ganz genau, fühlen. Ne?
Ich sie weiß ganz genau, ja. Aber das Problem ist, man erreicht sie aber auch nicht so gut. Ne?
Ja.
Einfach nur zu sagen, das ist nicht so, und weil es bringt nichts, dann dagegen zu schießen. Weil je mehr man dagegen schießt, umso mehr sind die auf diesen ne und blocken und gar keinen Bock auf die und fick dich doch. Und
weil die sich halt bedroht fühlen. Genau. Ja. Ja, das stimmt leider. Deswegen brauchen wir mehr Männer von dir. Vielleicht auch die in Social Media was machen. Nur mal so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall.
Das war kein Wink, das war schon, dass mich damit geschlagen.
Was war der wichtigste Aha-Moment in unserer Beziehung für dich?
Ich glaube, du bist der Aha-Moment meines ganzen Lebens, ja. Ja, 100%.
Das hast du sehr süß gesagt. Okay, was ist für dich heute ein positiver Begriff von Männlichkeit?
Ein positiver Begriff von Männlichkeit ist, Gefühle zuzulassen. Ich weiß, wo meine Stärken sind, aber auch wo meine Schwächen sind. Bedeutet, ich kann auch kommunizieren. Ich brauche Hilfe, ich kann das nicht, etc. Ne? Sich auch aktiv Hilfe bei anderen zu suchen und nicht immer nur dieser krasse Einzelkämpfer, der alles erreichen muss. Auch Respekt, wirklich Respekt und nicht einfach nur so, guck mal, ich mag doch Frauen, ne? Mit, gerne mit Frauen zusammen bin. Ne? Nein, das hat noch nichts mit Respekt zu tun. Ne?
Nur weil man sagt. Und das stimmt ja auch noch nicht mal. Viele Männer sind ja gar nicht gerne mit Frauen zusammen. Nein. Sie haben nur eine Frau zu Hause. Sie,
ja, ja.
Wie viele haben denn wirklich...
Nur weil man Frauen gerne leckt, ist das noch lange kein Respekt.
Oh Gott, da komm ich übel, ey. ja, aber das ist ja auch noch was... Was so wichtig ist, um Frauen zu verstehen, muss man natürlich auch in den Kosmos von Frauen und verstehen können. Das heißt, Bücher von Frauen, Filme von Frauen, mit Frauen zusammen sein, um nicht nur in einer Partnerschaft zu leben. Deswegen bin ich ja auch davon überzeugt, und ich glaube, das hattest du auch mal in einem Buch gelesen, dass Männer Frauen gar nicht mögen. Also so grundsätzlich. Weil wer hat denn weibliche Freundschaften? Weil man gerne mit Frauen zusammen ist.
Genau, das ist es ja. Und man hat eigentlich nur weibliche Freunde, wenn sie eigentlich so sind wie die Männer. So richtig typisch Pick Me, ne? Also guck mal, sie mag Fußball, die mag ja Fußball, die säuft einen unter den Tischen. Also dieses Typische, was Männer von anderen Männerfreundschaften erwarten. Das ist ja das Problem, dass Männer- und Frauenfreundschaften einfach nicht funktionieren. Weil Männer reden nicht mit anderen Männern über Gefühle. Machen die nicht, Punkt.
Ja.
Also reden sie aber auch nicht mit irgendwelchen anderen Frauen über Gefühle. In seinen ist es vielleicht ihre eigene Freundin, Frau etc.
Ja, genau, sind dann wegen die Partnerin, aber nicht die Frau, die auch weiblich ist. Genau. Also sagen wir mal ganz salopp weiblich und weibliche Dinge tut und sich für weibliche Dinge, Frauendinge interessiert. Das ist ja meistens dann gar nicht in den Freundschaften zwischen Mann und Frau enthalten. Also wenig. Natürlich gibt es das, aber es ist natürlich super wenig. Und
also wenn sie nicht die männlichen Hobbys hat, Fußball spielen etc., dann ist auch schon das Gesprächsthema vorbei.
Ja.
Weil das war's.
Aber Hauptsache hast eine Frau zu Hause, die sich um dich kümmert, wie eine zweite Mama. Ja. Weil eigentlich suchen ja Männer eigentlich nur eine Mama, die zu Hause
das
dann...
Ding, das ist Danke, Freud lässt grüßen.
Ja, das ist ja so.
Leider ist es so.
Irgendwie schon. Wie gelingt es dir, dich nicht weniger männlich zu fühlen, wenn du Schwäche zulässt?
Weil es ein Teil von mir ist. Meine Schwäche ist ein Teil von mir. Und warum hat nichts damit zu tun, ob ich Mann bin oder nicht?
Das hast du aber schön gesagt. Und ergänzend vielleicht auch aufzuhören, Dinge zu bewerten.
Genau.
Da hatten wir ja auch mal Gespräche drüber geführt, dass man ja nicht, wenn man traurig ist und weint, dass man das schlecht... Es ist kein schlechtes Gefühl. Es ist keine Schwäche. Man muss es nicht alles bewerten. Man weint halt mal. Punkt. So, jetzt lacht man mal. Punkt. So.
Ja, ja. Das ist ja das, was wir schon sagten. Ne? Ich kann nicht wirklich Freude empfinden, wenn ich nie auch Traurigkeit empfinde. Das war mir auch nie klar.
Was rätst du anderen Männern, die spüren, dass sie sich verändern möchten?
Versucht, offen zu sein. Meinungen zuzulassen von anderen und eure eigene dann wirklich zu hinterfragen. Also nicht jetzt einfach per se, ich bin jetzt dagegen und ich will das nicht hören, sondern nehmt das auf, auch wenn ihr erstmal so ein Nein-Gefühl habt, aufnehmen und dann check jetzt erstmal dahinter, woher kommt das überhaupt? Und dann wirklich zu sehen, okay, alles klar.
Was macht dich heute stolz an deiner eigenen Entwicklung?
Dass ich tatsächlich gleichberechtigter lebe. Das macht mich stolz. Dass ich wirklich das Gefühl habe, ich lebe in einer gleichberechtigten Partnerschaft und auf Augenhöhe. Das macht mich stolz.
Oh, Schutzi. Ich liebe dich doch. Gibt es denn heute noch Situationen, wo du dich beim alten Denken ertappst?
Nein.
Und zum Schluss drei Eigenschaften, die dich heute als Mann beschreiben.
Bei uns im Privaten gefühlvoll, mitfühlend, gerechtigkeitsliebend und zuverlässig.
Ja, bist du auch.
Ja, bin ich auch.
Liebevoll vor allen Dingen.
Liebevoll, ja gut, okay.
Wir haben gestern und vorgestern Filme geguckt.
Oh Gott, die waren krass. Das waren so zwei Filme auf, die haben mich unterschiedlich gebrochen.
Das ist auf jeden Fall auch sehr zu empfehlen, schreibe ich auch in die Shownotes. Einmal, also es sind deutsche Filme, Es ist tatsächlich auch, also ich gucke nie deutsche Filme, ich mag keine deutschen Filme, aber die waren wirklich toll. Ich habe einmal Alex Wunderschön und gezeigt und dann Wunderschöner.
Die waren großartig und die haben mich auf beide gecatcht, aber auf unterschiedliche Arten und Weisen.
Ja, es geht um das Frauenbild, in dem ersten Teil halt mehr in der Partnerschaft und dann im feministischen Sinne im zweiten Teil, aber auf jeden Fall muss man halt sagen, dass Alex unfassbar empathisch ist. Also du leidest.
Voll. Ich war richtig sauer. Man wird sauer, man ist traurig. Ich bin im zweiten Teil auch mit dem kleinen Bre, der dann da steht und wegen seinem Vater da anfängt. Das hat mir unfassbar leid. Und ich fand das so toll, dass die Freundin von ihm, die sie nicht ausgelacht hat, weil er da geweint hat. Ich fand das richtig cool.
Ja, es ging da auch um toxische Männlichkeit und ja. So, ne? Und das ist natürlich das, was noch mal viel mehr Facetten zeigt, seit du den Kontakt zu deinen Gefühlen hast. Und das macht mich sehr stolz auf dich.
Viel breiteres Spektrum. Ne? Ja. Und da war einmal viel mehr Verständnis für alles und jeden.
Ja, man fühlt halt auch viel mehr. Also man fühlt sich ja auch viel mehr. Ja. Ne? Und wenn dich Dinge rühren, zeigst du es. Ne? Aber auch genauso, wenn dich Dinge sauer machen, zeigst du es. Und das macht dich ja zu einem total tollen Menschen mit super vielen Facetten, was man auch echt unterschätzt bei den Männern, die meinen, sie müssten nur eine Rolle spielen.
Oh Gott, ich liebe dich.
Ich glaube, wir kommen mal lieber zum Ende hier.
Ja, ich glaube auch.
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß, dass das Thema super komplex ist, aber hier geht es halt auch überhaupt nicht um Perfektion, sondern um Reflexion. Und da möchte ich noch mal ganz kurz zu meinen Girls sprechen. Ihr könnt Männer nicht verändern. Das könnt ihr nicht tun. Entweder kommt es aus einem eigenen Interesse raus, weil das war bei Alex 100% so. Er hat sich für die Dinge interessiert. Das war nicht so, mach doch mal bitte. Ich musste mich nichts erkämpfen. Ich musste nichts beweisen. Und das macht schon den gnadenlosen Unterschied in Beziehungen aus, ob es jetzt eine partnerschaftliche ist oder eine freundschaftliche. Und das möchte ich einfach nur noch mal so zum Punkt bringen, weil mir das wichtig ist. Ihr könnt sie nicht verändern, Kinders. Das ist Energieverschwendung.
Wenn sie nicht wollen, wird das nichts.
Genau. Wir hoffen auf jeden Fall, dass diese Folge euch Mut gemacht hat, denn toxische Männlichkeit ist keine Zwangsjacke und Feminismus ist nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer ganz, ganz wichtig. Denn Veränderung ist zwar super unbequem und deckt halt vielleicht auch ein paar Painpoints auf, wo wir halt, ist egal zu welchem Geschlecht, da auch mal hingucken müssen, aber unglaublich befreiend, um auf Augenhöhe zu leben, gerade wenn es um jetzt wie bei uns heteronormative Partnerschaften geht. Denn das ist etwas, was sich lohnen wird. Und alles andere, das muss ich leider so sagen. Und ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, ist Energieverschwendung, sich da mit etwas zufrieden zu geben. Denn da sind wir uns beide sehr einig. Entweder ergänzen wir uns und tun uns gut oder halt dann nicht so.
So sieht's aus.
Genau. Und ich glaube, das ist mal eine ganz, ganz gesunde Einstellung, dass eine gute Partnerschaft das Sahnetöpfchen ist, aber wir uns halt auch einig sind, dass wir uns selbst erstmal selber lieben müssen und eine gute Beziehung zu uns selbst pflegen und da versuchen wir gegenseitig darauf zu achten und uns darauf auch immer, ja, so ein bisschen da rein zu schubsen, dass ich dir auch sage, du musst dich selber priorisieren, bevor du unsere Beziehung priorisierst, weil wenn du dich selbst liebst, kannst du mich besser lieben und umgekehrt halt genauso, weil das wir beide auch gerne mal aus den Augen verlieren, weil so eine Partnerschaft, da kann man sich gerne drin verlieren, ist auch der einfachste Weg, das muss man natürlich auch sagen.
Stimmt, das ist super einfach und das ist auch das, was ich auch noch lernen muss, ne?
Genau.
Priorisieren.
Sich selbst zu priorisieren, genau. Und trotzdem hat das nichts mit Egoismus zu tun oder so.
Nee, genau.
Genau. Aber wenn ihr da noch irgendwelche Fragen oder Input habt, freuen wir uns natürlich unfassbar über Feedback. Es war eine sehr ehrliche Geschichte. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit heute, dass du dir heute in mein Podcast-Studio gekommen bist, hier in meinem Bett.
In unserem Bett. Jederzeit gerne wieder.
Das stimmt, du machst gerne Dinge mit mir.
Das stimmt.
Und dann versuchen wir den Druck von außen mal zu erhöhen, dass Alex seinen eigenen Instagram-Kanal mal macht. Ich glaube, meine Community würde dich unfassbar unterstützen dabei.
Ich glaube das auch. Ja, ich glaube dir.
So, auf jeden Fall abonniert diesen Podcast, bewertet ihn und schaltet wieder ein. Und sonst sagen wir Tschüss.
Ciao.